Hallo und herzlich willkommen zu Glück auf, ein Sales-Podcast und heute mit einer Special-Folge. Heute habe ich nämlich wieder einen Podcast bei mir und heute probieren wir es tatsächlich mal remote und nicht mit einem Mikro vor zwei Köpfen. Bei mir ist der Volker Kaufmann und ich erzähle nur zwei, drei Sachen ganz kurz zum Volker. Volker ist ja auch so ein Baujahr um die 1970 rum. Beschäftigt sich hauptberuflich als Regionaldirektor bei der AOK Niedersachsen mit dem Thema Kundenservice, war vorher für den Bereich Vertrieb zuständig und hat ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein Thema, was auch sehr, sehr weit streut, als Brückenbauer, und jetzt wollen wir nicht über Karat nachdenken und über sieben Brücken musst du gehen, als Brückenbauer beschäftigt er sich mit dem Thema, ja, Konflikt und Verbindung der Generationen, muss man sozusagen primär tatsächlich eben mit den sehr weit auseinandergehenden Generationen, denen, die nämlich in den nächsten Jahren den Job schon fast verlassen, wobei das zum Teil echt immer noch so 10, 15 Jahre sind, die wir dürfen, und der Generation Z, die ganz frisch in den Job gestartet ist oder jetzt seit ein paar Jahren dabei sind. Volker, mehr wirst du gleich dazu, denke ich, erzählen, aber erstmal herzlich willkommen und Glück auf.
Ja, Glück auf, zurück. Ich danke dir, Andreas, für deine Einladung. Hab mich sehr auf heute gefreut. Ja, Brückenbauer der Generation. Wie das Ganze entstanden ist, das ist ja etwas...
Volker, ich will nicht... lass mich ganz kurz reingrätschen. Ich habe dir versprochen, ich gebe mir Mühe, Hochdeutsch zu reden. Aber wir sind hier in einem Podcast. Und da wollen wir auch zwei, drei Dinge von dir noch persönlich ganz kurz wissen. Und zwar zum Thema Pott. Erste Frage... Warst du außerhalb von vielleicht einem Konzertbesuch oder einem Fußballspiel oder einer kurzen Dienstreise schon mal für eine längere Zeit im Ruhrgebiet?
Ich war mal 2014 für 3 Tage im Ruhrgebiet und zwar mit meiner Fußballmannschaft. Wir sind mit dem Auto angereist zu einer Zeche, haben dort Leihräder in Empfang genommen und waren im Stadion auf Schalke mit dem Fahrrad und sind von dort mit dem Fahrrad nach Dortmund ins Dortmunder Westfalenstadion, oder ich glaube, das heißt jetzt Anderspark, ne?
Gefahren. Ja, genau, ja, Anderspark, also Versicherungspark irgendwie.
Und habe das deshalb vom Datum her noch so in Erinnerung, weil das zurückging an dem Sonntag, als Deutschland im WM-Finale in Brasilien stand. Und das war 2014 und deshalb weiß ich das noch so genau. Und wir sind dort auch in der Zeche gewesen, haben uns das alles angeguckt und das war natürlich ein Highlight meines Lebens, lieber Andreas.
Wahrscheinlich, weißt du noch, welche Zeche da war? War das, ich meine, wenn von kurz vor Gelsenkirchen, es gibt in Gelsenkirchen Zeche, Zollverein ist aber auch eine beliebte Touristenzeche.
Zollverein waren wir,
Zollverein. Ja. Okay. Okay, aber was wolltest du schon sagst, Highlight, zweite Frage, nämlich tatsächlich, gerade für dich als Nicht-Ruhrgebieter oder als Niedersachsen, was verbindest du generell mit dem Pott? Vorurteile, Positives, Negatives?
Also ich weiß, das war früher ein wichtiger Industriestandort. Es wurde in Zechen viel abgebaut. Daran hingen unwahrscheinlich viele Arbeitsplätze, das weiß ich. Und das hat sich die letzten Jahrzehnte und auch Jahre stark verändert. Man strukturiert dort viel um und versucht in die Dienstleistungen die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man nicht mehr in der Zeche beschäftigt, umzulenken. Und ja, ich weiß, dass sehr viele Menschen im Ruhrgebiet wohnen, viele große Städte sind und dass viele Konzerte dort stattfinden. Du hattest eben selber auch gesagt, ob ich damit auch Konzerte verbinde. Ja. Und Fußball verbinde ich damit, weil eben große Vereine auch im Ruhrgebiet liegen. Und ja, das verbinde ich damit. Nette, freundliche Menschen, so wie du wahrscheinlich auch, ne? Kommt, glaube ich, gut, wenn ich das sage, die Glück auf dauernd sagen.
Glück auf und dat und wat und das Herz auf der Zunge haben, um es mal, ja, genau. So kann man, das hast du schön gesagt, das... Freut mich auch sehr, dass bei dir so ein positiver Eindruck vom Pott sozusagen da ist. Und wie du schon sagst, der Strukturwandel ist da. Und definitiv ist der Pott auch nicht mehr so dreckig, wie er früher mal gewesen ist. war letzte Tage selber bei uns, ist die Stärkrader Kirmes. Das ist so die größte Straßenkirmes europaweit früher mal gewesen. Also nach Kragge oder Düsseldorf die drittgrößte in NRW. Und da war ich am Riesenrad und da war selbst ich erstaunt, als ich ein paar Fotos gemacht habe, wie viel Grün man da, weil von Riesenrad das Ding ist riesig. Du kannst wirklich weit in die Ferne gucken, von Oberhausen aus bis nach Duisburg, bis nach Essen zum Teil, rüber Mülheim, wie viel Grün da zu sehen ist. Werde ich vielleicht bei LinkedIn nochmal ein Bild zu machen. Und das zeigt einfach auch den Strukturwandel, das zeigt, wie die Region sich verändert hat. Ja, und das ist einfach auch cool, das zu sehen. Und mit, ja, knapp 8 Millionen Menschen haben wir fast 10% der Deutschen hier, ne? Auf einen sehr dichten Bebauungsraum, ne?
Das ist so.
Das durch alle Generationen. Das durch alle Generationen. Und das führt uns doch zu dem Thema. Brückenbauer geht bei LinkedIn, also ich würde sagen, richtig steil. Ist ja so konzipiert, dass du dich mit dem Thema mal beschäftigt hast, dann gesagt hast, so, ich gebe mal 2, 3 Thematiken vor. Leute, habt ihr dazu eine Idee für einen Beitrag? Dann sind ja ganz viele Beiträge entstanden. Aktuell ist es die 4., ich nenne es mal vorsichtig, Staffel, die du ja draußen hast. Und letzte Woche war ja die erste Runde und da waren 47 Beiträge, hast du am Wochenende verlinken und teilen können. Also weil 47 Menschen sich mit ihren Ideen zu dem Thema Brückenbau, Treffen der Generationen ja, beschäftigt haben. Jetzt erzähl doch nochmal ganz kurz, was steckt wirklich hinter Brückenbauer und wie bist du überhaupt drauf gekommen?
Also entstanden ist das Ganze im Mai letzten Jahres. Ich bin technisch nicht der Versierteste, um mal ehrlich zu sein. Ich bin Baujahr 1970, beschäftige mich trotzdem sehr viel mit modernen Techniken, mit Social Media, sonst wäre ich ja hier nicht mit dir heute in dieser Folge, in diesem Gespräch zusammen. Und nichtsdestotrotz habe ich immer bewundert, was machen die für Untertitel unter ihre Videos letztes Jahr und wie gelingt es denen, ein Karussell mit Bildern zu erstellen? Und da bin ich eigentlich immer überfragt. Und dadurch ist geboren, ich nannte mich Silberlocke aufgrund der graumelierten Haare und habe einfach ein Video aufgenommen und habe dann an die Community von LinkedIn die Frage gestellt, Silberlocke hat eine Frage, kann mir das mal jemand beantworten, wie man Untertitel unter die Videos, die vor einem Jahr knapp sehr modern und neu waren, der Videofeed bei LinkedIn. Ja. Und ich habe ganz viele Videoantworten mit Erklärungen bekommen, unter anderem auch von Frank Panzer, der sich der Sache gleich angenommen hat. Der ist ja zu dem Thema auch einer der Spezialisten. Und dadurch ist dann bei mir die Idee entstanden, ich bin ja nun nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der wahrscheinlich diese Fragen hat. Und so habe ich mich dann im Verlaufe der nächsten Wochen dieser Thematik angenommen und am 1.7. letzten Jahres startete dann die erste Beitragsreihe zu Hashtag Brückenbauer der Generation. Ich möchte Transparenz und Verständnis füreinander schaffen. Und dadurch ging es dann damals los. Ich wusste nicht, was mich erwartet. In der ersten Beitragsreihe wurden 24 Autoren zu 39 Beiträgen aktiv. Und letztendlich haben wir uns damit in einer gemeinschaftlichen abgestimmten Vorgehensweise darüber unterhalten, welche Probleme gibt es eigentlich, welche Herausforderungen im kommunikativen Bereich, im Miteinander, im Privatleben, bei der Arbeit. Und daraus sind dann wunderbare Beiträge mit vielen Erlebnissen und Geschichten entstanden und auch Videos, die dazu führten, dass sich eine Gemeinschaft zusammengetan hat, die die Mehrwerte letztendlich ausgearbeitet hat und dann Geschichten auf LinkedIn in einem bestimmten festgesetzten Zeitraum geteilt hat. Und mittlerweile ist jetzt die 4. Beitragsreihe innerhalb von einem Jahr gestartet. Und das ist eine Gemeinschaft geworden, die unwahrscheinlich viel Spaß miteinander hat. Und letztes Mal in der 3. Beitragsreihe war das Thema Musik verbindet und baut Brücken. Du wirst dich sicherlich, du bist ja Musiker, erinnern. Ja. Da ist so eine Dynamik aufgekommen und dieses Thema Musik als Brückenbauer hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und da sind die meisten Geschichten zu entstanden. Und dann kam auch die Frage auf, wie können wir das irgendwie festhalten, dass wir etwas Bleibendes haben aus der 3. Beitragsreihe. Und du hattest dann gesagt, du würdest eine Playlist erstellen Und genau. Letztendlich durfte sich jeder, der als Autor tätig war in der letzten Beitragsreihe, sich ein Lied wünschen, mit dem er irgendetwas über Generationen verbindet. Und daraus ist eine wunderbare Playlist entstanden, die Brückenbauer-Playlist, und verbunden mit einem Foto jedes Autoren, jeder Autorin. Und ich höre mir die jeden Tag im Auto an, diese Playlist, die erscheint automatisch dann im Autoradio. Und also das ist was ganz Feines, was da entstanden ist, mit unwahrscheinlich viel Spaß und motivierten Leuten. Und es springen auch immer mehr Menschen darauf auf und wollen aktiv dabei sein. Und das finde ich total faszinierend.
Das kann ich tatsächlich nur teilen. Also beide Dinge. Einerseits die Playlist selber. Es ist mir eben beim Erstellen, also du hattest ja die Teilnehmer der Beitragsrunde gebeten, einen Song vorzuschlagen. Und beim Erstellen ist mir halt aufgefallen, wie vielfältig das Ganze auch ist. Also auch in den Generationen selber vielfältig. Da sind ja wirklich, ich glaube, das älteste Stück dürfte Take Five sein. Das ist so Ende der 40er bis hin zu wirklich ganz modernen, hippen Songs, die, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren erst gewesen sind. Also quer durch die Bank ist wirklich sehr viel dabei. Schwerpunkt, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen 80er. Aber das mag eben auch daran liegen, dass das gerade so, ich nenne es mal wieder unser Alter, die so zwischen 70 und 80 Geborenen viel mit der 80er-Jahre-Musik einfach anfangen können. Ne? Und das Zweite ist tatsächlich, du hast ja auch da eine kleine Gruppe im Messenger-Bereich bei LinkedIn aufgebaut. Da sieht man ja auch jeden Tag, was Bewegung ist. Die Leute teilen ihre Posts auch da drin. Da wird auch untereinander kommuniziert. Da entstehen dann ja auch Vernetzungen, weil die einzelnen Beiträge oder die einzelnen Teilnehmer auch sagen, ach guck mal, ich habe deine Beiträge zwei, dreimal gesehen. Wir haben hier vielleicht nicht unbedingt businessmäßig was an der Mütze. Manchmal passt es sogar auch noch da vom Pitch, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber auch da entstehen ja auch Verbindungen, gute Kontakte, die dann auch über diese Gruppe hinausgehen. Das muss man auch noch sagen. Ne? Ich habe selber statistisch nicht analysiert. Würdest du sagen, Mensch, wir haben aber auch so einen Altersdurchschnitt, der sich da an den Beiträgen beteiligt, dass du eher sagen könntest, ja, es ist schon eigentlich eher so die ältere Generation, die sagt, Leute, ja, drückt doch mal mit den Jungen auch ein Auge zu. Oder sind es auch eher Jüngere, die sagen, ja, komm, ich kenne auch Ältere, die tatsächlich noch geistig agil sind und auch die nächsten 15 Jahre noch was erreichen können? Wie siehst du das?
Also geistig aktiv sind wir, glaube ich, alle, die wir dort unterwegs sind. Die meisten, du sagst das Richtige, ich schätze mal, 3/4 aller Autorinnen und Autoren sind eher in unserer Generation und in unserem Alter. Es ist aber auch gelungen, einige aus der Generation Z dazu zu bewegen. Und wir haben auch 2, die da sehr aktiv schon sind und auch schon etwas geteilt haben, weil es immer sehr schwierig ist, wenn nur eine Generation aus seiner Perspektive diese Dinge betrachtet und darüber schreibt. Und viel wichtiger und spannender ist ja, wie sieht es eigentlich die jüngere Generation? Wie geht die Generation Z mit uns aus der Generation Ü50, Boomer-Generation um? Und wo liegen eigentlich die Herausforderungen des Miteinanders? Und wir haben alle einen Mythos, der sich mit der anderen Generation irgendwie in Verbindung bringen lässt, die Generation Z. Was denkt denn der normale Mensch in Deutschland über die Generation Z? Die sind arbeitsmüde, die sind faul, die sind Social Media süchtig und mit denen kannst du eigentlich nicht wirklich viel anfangen. So mit unseren Ansprüchen unserer Generation. Und was denkt man von unserer Generation, der Boomer oder Ü50 Generation? Die sind change unwillig. Die sind eingefahren und wollen keine Veränderung. Technisch haben sie auch nichts drauf. Und wir merken einfach aus diesen unterschiedlichen Beiträgen, aus unterschiedlichen Perspektiven, dass das sehr häufig gar nicht stimmt und gar nicht der Fall ist. Dass man wunderbar voneinander lernen kann. Ja. Jede Generation hat seine Stärken. Wir haben Erfahrung, die den jüngeren Menschen aus der Generation Z beispielsweise absolut fehlt. Und da schreiben wir über Mentorenprogramme, wie wir uns um jüngere Leute kümmern und andersherum, wenn wir dann Fragen haben zu technischen oder Veränderungsdingen. Also mir macht es nichts, die jüngeren Menschen, du hast es eben erlebt, ich habe hier eine Kollegin kurz gebeten, ob sie mir mal technisch hier was zeigen kann und helfen kann. Mir bereitet das überhaupt keine Probleme. Dafür habe ich andere Stärken und kann ihr dann das eine oder andere wieder zeigen oder beibringen. Ja. Und darum geht es eigentlich auch. Man muss die andere Generation verstehen. Die haben unterschiedliche Präferenzen, die haben unterschiedliche Gewohnheiten und wir sind eben unterschiedlich groß geworden. Und das muss man einfach wissen, um die anderen zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind und warum sie letztendlich so handeln, wie sie handeln. Und darum geht es eigentlich, dass wir genau dafür mehr Aufklärung, für Transparenz, für Verständnis gegenseitiges sorgen. Und da ist uns richtig was Großes gelungen, wie ich bislang finde. Und auch die Startwoche dieses Mal, die ist unwahrscheinlich spannend gewesen zu ganz, ganz tollen Themen. Und viele Autorinnen und Autoren sind im Vorfeld schon auf mich zugekommen und haben gefragt, wann geht es denn weiter mit Brückenbauer? Und die haben sich im Vorfeld schon angeboten. Und also das ist eine ganz tolle Sache, die wir da gestartet haben, gemeinsam gestartet haben.
Definitiv eine ganz, ganz tolle Sache. Sehe ich genauso. Und du hast es gerade, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, der eine Punkt, woraus Vorurteile erwachsen, ist natürlich tatsächlich, wie so eine Gesellschaft sich entwickelt. Und jetzt gehe ich mal noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Wenn ich drüber nachdenke, dass unsere Großeltern oder vielleicht Urgroßeltern, dass die ihre Eltern noch gesiezt haben. Dass das ja noch eine ganz andere, also auch ein ganz anderes Verhalten gegeneinander war. Dann irgendwann tatsächlich die 68er Jahre haben so ein bisschen was auch aufgebrochen. Da gab es dann aber immer noch so ein bisschen den ja, ich sag mal, die Schere zwischen den Akademikern und der Arbeiter- oder vielleicht Beamtenklasse. Und wir haben gerade darüber gesprochen, in den 70er Jahren, da war es ja tatsächlich noch so, Da waren die Familien so aufgestellt, spätestens wenn das erste Kind war, wurde oft gesagt, Frau, du musst nicht mehr arbeiten, es reicht, wenn du dich zu Hause um den Herd kümmerst. Nicht bös gemeint tatsächlich, das war so ein Bild und das war damals schon ein modernes Bild in Anführungsstrichen. Ja, es reicht, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, die Kohle reicht in der Regel aus fürs kleine Reihenhäuschen, für den Opel Rekord und für alle zwei Jahre mal in Urlaub zu fahren, damals noch nach Jugoslawien, was man so sagte. Auch das hat sich ja mit den Jahren gewandelt. Es kam ja dann eben auch mehr und mehr das Thema, dass natürlich auch was auch gut ist, dass eben wir auch mehr in eine diverse Situation gekommen sind, dass auch ganz klar gesagt wurden, Mensch, wir Frauen, wir wollen nicht die Schule besuchen, ein Abitur machen, sondern wir wollen auch später dann studieren, um danach in den Jobs zu sein oder auch in anderen Jobs zu sein. Wir wollen unsere eigene Freiheit haben. Und sowas hat natürlich generell so ein Wandel der Generation, sorgt aber natürlich auch dafür, dass die Generationen sich anders verhalten. Also früher für Vatern war es irgendwie ganz klar, der hat seine 8 bis 10 Stunden gemacht, je nachdem in welchem Job. Wenn er auf Schicht war, dann eben 8 Stunden, vielleicht mal ein, zwei Stunden länger, weil irgendwie Notfall war. Im Büro 1, 2 Stunden mehr vielleicht. Und dann kam er nach Hause, hat vielleicht noch den Garten oder sonst irgendwas gemacht, das Holz gehackt. Es war immer irgendwo was zu tun. Auch am Haus, es wird eigentlich immer gearbeitet, die Frau hat immer gearbeitet, Lieferdienste, andere Dinge gab es gar nicht. Und dann ist eben die Frage, wenn wir heute vieles smart machen können, können wir der Generation einfach einen Vorwurf machen? Es wird ja oft dieses Video gehypt von diesem Mädel, oh, dann muss ich in einem Studium 40 Stunden arbeiten und. Ich meine, das ist wirklich sehr wehleidig und das wird natürlich auch sehr, sehr rübergezogen, dieses Video. Aber können wir wirklich einer Generation Vorwurf mal machen, weil sie sagt, ich möchte leben?
Also unsere Kindergeneration ist ganz anders groß geworden als du und ich damals noch. Ja. Das Bild der Mutter und des Vaters hat sich verändert, was ich gut finde. Und letztendlich ist es das Erlebte. Wir sind Hubschrauber-Eltern, heißen wir, glaube ich. Helikoptereltern, und wir haben sie halt überall hingefahren. Wir haben sie ein wenig verweichlicht, würde man heutzutage sagen. Was, du erinnerst dich auch, wenn du rausgehen wolltest zu Freunden, dann hat es geheißen, komm zurück, wenn es regnet oder wenn es dunkel wird.
Genau.
Und wir haben irgendwo uns an den Abendessentisch mitgesetzt bei irgendwelchen Freunden, haben da mitgegessen. Und beim nächsten Mal waren dann die Freunde bei uns mit zum Abendessen und haben bei uns mitgegessen. Und wenn es dann dunkel wurde, ist man nach Hause gegangen. Und genau. Das sind alle so Sachen. Heute ist man komplett über Social Media, alle haben Smartphones, die Eltern wissen sofort, im Zweifel tracken sie einen noch, wo die Kinder sind, und man hat überall Gewalt drüber und es braucht nur irgendeine Kleinigkeit sein. Früher hatte ich am ganzen Körper irgendwelche Wunden, weil ich gestürzt bin vom Fahrrad, beim Fußballspielen, beim Klettern auf den Baum.
Ja.
Heute das Kind stürzt und man fährt gleich ins Krankenhaus und dann kriegt es nicht mal ein Pflaster drauf, weil gar nichts ist. Und das sind alles so Dinge, das macht natürlich etwas mit unserer Generation und auch mit den Kindern. Und das ist eine Übersensibilität vielleicht und vorhandene Rahmenbedingungen. Man kann alles digital machen, man kann mit allen kommunizieren, man kann den Flug zu Hause auf dem Sofa irgendwohin buchen. Und man hat den Eindruck, finanziell geht auch was ganz anderes, als das früher bei uns der Fall war. Ich hatte lange gespart, bis ich mir, du weißt, was ich meine, ein BMX-Rad leisten konnte. Ja. Ich glaube, Mitte der 80er Jahre. Oder ein Rosario-Fußball, passend zur Fußball-Weltmeisterschaft in den 80er Jahren. Und heutzutage sprechen die mit Oma und Opa gefühlt. Und dann ist der Ball da. Oder dann kommt Weihnachten und das BMX-Rad ist da. Und wir mussten noch ganz anders verzichten. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich, was die Generationen angeht, habe.
Das auch, ja genau. Also wir mussten sparen oder haben, also ich bin ursprünglich mal evangelisch getauft, ne? Nach dem Motto, zur Konfirmation gibt's Geld. Und ich glaube, wobei, wie gesagt, auch das, es soll wertungsfrei sein, weil die Generationen anders sind. Und wir waren aber verbindlicher. Weil wenn wir uns mit irgendwie verabredet haben, seid mit Freunden oder seid auch später dann freitags in der Disco und die Frage war, bist du nächste Woche wieder hier? Dann warst du am nächsten Freitag wieder in der Disco, weil du konntest den Leuten überhaupt gar nicht Bescheid sagen. Ja. Gab ja kein Handy, wo man mal eben eine WhatsApp geschrieben hat, boah, mir geht's jetzt nicht so gut, sondern du warst dann einfach da. Und wenn du um 15 Uhr mit einem am Bolzplatz verabredet warst oder später zum Mofa fahren oder wie auch immer, dann warst du da.
Ja, das ist so. Ja. Und man hat auch den Tag ganz anders gestaltet. Heute sind viele ja online und erledigen auch vieles online und wir verbrachten den ganzen Tag draußen. Du erinnerst dich. Wir haben Völkerball gespielt, wir haben Verstecken gespielt, wir haben Brennball gespielt, so hieß das, glaube ich. Und wir waren den ganzen Tag auf dem Bolzplatz, haben Getränke mitgenommen und ich habe auch immer was zu essen mitgenommen. Und da habe ich den ganzen Tag dann letztendlich nach der Schule verbracht.
Genau, dann ist man abends irgendwann, wie du sagtest, dann war man zum Abendessen, je nachdem, wie es zu Hause gesehen wurde. Also mein Vater war eh auf Wechselschicht, sodass der nicht immer zum Abendbrot zu Hause war. Dann gab es auch diese Abendbrotpflicht nicht. An den Tagen, wo der halt zum Abendbrot da war, dann wurde schon gern gesehen, dass ich auch da war. Aber ich habe gerade gesagt, ich will es nicht werten, weil auf der anderen Seite ist die Generation, die mit den Social Medias, die mit den Smartphones und sowas aufgewachsen ist, dann aber manchmal auch wieder ein bisschen flexibler. Also ich sag mal, der Nachteil der fehlenden Verbindlichkeit wird vielleicht auf der anderen Seite ausgeglichen durch eine höhere Flexibilität, weil man eben eher darauf reagiert, dass eine Nachricht kommt, wo wir nur sagen, boah Mist, ich habe mich darauf vorbereitet und jetzt hier kommt eine halbe Stunde vorher eine Absage oder eine Bitte, ob wir den Termin verschieben können. Das ist aber ärgerlich, ja, wo so ein Generation Z-Mensch einfach sagt, ja gut, dann machen wir morgen. Ne?
Also oder, der Vorteil, den ich, wie du es eben sagst, mit der Flexibilität durch ein Smartphone, meine Mutter, die Oma meines Sohnes, ist 78, hat auch seit vielen Jahren ein Smartphone und hat über Messenger die Möglichkeit, mit ihren Enkelkindern ganz anders in Verbindung zu sein, denn diese Generation, das hast du sicherlich auch schon gehört und festgestellt, telefoniert nicht gerne. Das ist so ein Erlebnis, was ich mit dieser Generation mache. Und meine Mutter, die Oma von zwei Enkelkindern, die ist insgesamt ganz anders in Kontakt mit ihren Enkeln, als das ohne Smartphone der Fall wäre. Sie weiß das sehr zu schätzen, schreibt dort viel, schickt Einladungen, fragt, wird eingebunden, ist in irgendwelchen Gruppen bei Messengern. Und sie empfindet das als sehr, sehr wertvoll und kann es sich nicht vorstellen, ohne Smartphone zu sein, weil sie dann von der Außenwelt abgeschnitten wäre.
Ist so. Also ich selbst, ich bin ja ein später Vater. Meine Jungs sind ja erst 2,5 und 8,5 und die haben natürlich noch kein eigenes Smartphone, aber trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass es dann heißt, du, können wir mal kurz das Handy haben, wir wollen mal kurz FaceTime mit Oma machen.
Ja.
Ja, weil die Möglichkeit dann einfach besteht, dann sehen sie Oma eben auch und die wachsen mit sowas natürlich auch schon, wie gesagt, ne, so an sich wird das Ding ja nicht genommen, aber die wachsen mit solchen Möglichkeiten und Tools auch schon auf und ich sehe es ja eben auch bei uns im Vertrieb, im Kundenbereich, dass ich da echt Kunden habe, die alte Generation derer, die anrufen, ja gut, Faxe ist mittlerweile eh auch noch selten da, aber die auch eine Mail schicken, die werden weniger. Ja, ich habe ja viel mit Produktions-, mit Betriebsleitern und sowas zu tun, sondern die junge Generation, die frisch den Bachelor oder Master haben, ein, zwei Jahre im Job sind, da kriege ich entweder LinkedIn-Messages, da kriege ich WhatsApp-Nachrichten, da kriege ich WhatsApp-Sprachnachrichten, weil es dann da tatsächlich auch für die einfach schneller geht. Die sind in der Produktion, die sind in ihrem Betrieb, die haben mal eben ihr Handy dabei, die haben mich oder einen Kollegen, wen auch immer, da gespeichert und machen mal ganz kurz die Nachricht, du habt ihr da und da oder wir haben da eine Lösung oder wir haben das und das Problem, wenn, kann mal einer vorbeikommen, so ungefähr.
Also es ist ja definitiv so und man darf sich diesen neuen Medien auch überhaupt nicht verschließen. Ganz im Gegenteil, man ist erledigt, glaube ich, wenn man sich als älterer Mensch damit nicht mehr beschäftigt. Online zu sein, um Bankgeschäfte durchzuführen. Ich glaube, das ist für die meisten auch mittlerweile selbstverständlich. Ja, das ist leider so, aber wie oft bist du noch in deiner Bank oder Sparkasse gewesen in den letzten Wochen und Monaten? Ich kann mich erinnern, du hattest früher etwas zu überweisen, da musstest du mit der Hand einen Überweisungsvordruck ausfüllen, musstest du dort in den Briefkasten schmeißen und drei Tage später ist dann, wenn es gut lief, die Überweisung angekommen oder zumindest rausgegangen. Und heutzutage setzt du dich aufs Sofa abends zwischen Nachrichten und irgendwas anderem, Netflix, tätigst du kurz mal eine Überweisung oder schickst irgendjemandem Geld. Also das sind so Sachen, ich glaube, man kann sich dem nicht mehr verschließen und auch ohne diese Dinge bist du heutzutage aufgeschmissen. Du kannst nichts mehr bestellen, wenn du nicht die richtigen Abwicklungsmöglichkeiten selber eingerichtet hast in einer App, wo der Zahlungsfluss durchgeführt wird. Du kannst heute Abend etwas bestellen, das wird dir morgen früh gleich geliefert. Also ich sehe da unwahrscheinlich viele Möglichkeiten und es wäre ein großer Fehler, wenn man sich diesen Neuerungen verschließt.
Ja, da bin ich absolut bei dir und auch um das Thema, weil wir wollen ja auch über sozusagen die Arbeitsgeneration noch ein bisschen reden. Auch im Job ist es ganz, ganz wichtig. Also ich erlebe es selber tatsächlich, dass ja Kollegen, die müssen noch nicht mal über 50 sein, ja, sondern die Generation dazwischen. Aber wer so 20 Jahre lang Außendienst gemacht hat, also tatsächlich dieses Hardcore-Außendienst, 3 Tage oder 4 Tage auf die Straße, vielleicht einen Tag danach arbeiten, oder ein bisschen Telefonarbeit, die also wirklich diese Tools selten oder wenig genutzt haben, wo dann vielleicht auch noch viel über den Innendienst abgelaufen sind, die tun sich schwer. Die haben sich während Corona, als Corona kam, dann schon schwer getan, überhaupt dann digitale Termine durchzuführen. Und die tun sich heute immer noch schwer, Teams-Meeting durchzuführen, weil es einfach in diesen 20, 25 Jahren Außendienst anders ins Hirn gebrannt wurde. Unabhängig vom Stichwort persönliche Bindung. Das heißt, da ist schon noch die Situation, oh, ich möchte bei Teams beispielsweise was teilen. Und ehe ich das geteilt habe, habe ich aber dann schon meine Mails, irgendwas anderes und noch 3 andere Seiten auf dem Bildschirm gelegt. Und aufgrund dieser, ich nenne es mal einfach technischen, was ja keine Unfähigkeit ist, einfach zu wenig Beschäftigung damit. Weil eigentlich ist Teams relativ easy. Sorgt dafür, dass man dann sagt, boah, ich mache es jetzt doch irgendwie nicht, sondern ich bleibe doch dabei, demnächst lieber wieder 2 Stunden im Auto zu sitzen für einen Termin, der 1 Stunde nur dauert, den ich aber durchaus digital machen könnte. Aber ich mache es nicht, weil ich bin einfach mit den Tools unsicher. Und da sehe ich es tatsächlich so auch, wer sich damit nicht beschäftigt, wer da jetzt nicht weitermacht, egal ob er 45 oder 55 ist, der hält die nächsten 10 Jahre nicht durch. Weil aufgrund des Wechsels, was wir gerade sagten, des mehr und mehr Digitalwerdens in der jüngeren Generation und Nutzen der Tools, passiert es immer mehr und mehr, dass gesagt wird, Leute, ey, lass uns ein Meeting machen, lass uns das so und so abhalten. Ja? Oder wie gesagt, auch schon FaceTime, auch schon erlebt. Ja? Ein FaceTime-Anruf von einem Kunden.
Also es gibt diesen Begriff lebenslanges Lernen. Und das ist noch nie so treffend und passend gewesen. Du musst dich im Moment permanent weiterentwickeln. Du musst dich mit den neuen Rahmenbedingungen permanent irgendwie beschäftigen und das auch annehmen. die Gründer, die Unternehmer, die Entscheider jetzt schon sind Anfang, Mitte 20-Jährige. Das sind die, die ihr Studium fertig machen, die irgendwo eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, die Personalchef werden und den Leuten, wenn sie sich bewerben, gegenüber sitzen. Das sind die, die Aufträge vergeben, weil jemand 25 Jahre im Außendienst ist und der macht die Bedingungen der Zusammenarbeit. Er entscheidet oder sie, die den Auftrag zu vergeben haben, auf welchem Wege miteinander kommuniziert wird, wie der Ablauf der Angebotserstellung ist, wie das Projekt digital läuft. Und wer sich dem verschließt, der hat letztendlich irgendwann keine Chance mehr. Im Moment mag das noch so ein bisschen im Übergang sein, aber ich bin da absolut bei dir. Wenn unsere Generation in Rente geht, dann sind überall 15, 20 Jahre jüngere Menschen, die mit dem Smartphone groß geworden sind, die absolut digital sind und die das auch einfordern, diejenigen, die die Entscheidung treffen in der Wirtschaft. Und man hat dann keine Chance mehr, wenn man diese Wege nicht mitgeht.
Da bin ich bei dir. Da bin ich absolut bei dir. Und lass uns da nämlich den Bogen nochmal zurück zu den Brückenbauern machen. Weil, jetzt haben wir zwar schon vorhin auch mal drüber gesprochen, aber es gibt ja vielleicht auch noch Leute, die, kleiner Hinweis übrigens, Hashtag Brückenbauer und Brücke mit UE, die bei LinkedIn noch nicht die Beiträge gesehen haben, die Beitragsreihen noch nicht kennen. Was sind denn so Kernthemen und zahlen diese Kernthemen auf diese Problematiken, die wir gerade besprochen haben, auch ein? Oder geht es da auch um andere Sachen zwischen den Generationen?
Also erstmal geht es darum, diese Denkweisen und die Mythen, die es jeweils über die anderen Generationen gibt und die vorherrschen, die jeder schon mal gehört hat, faul, Social Media süchtig, was ich eben auch schon sagte, um das einfach mal aus den Köpfen zu bekommen, denn so ist es eigentlich gar nicht. Und jeder, der dann sich mit diesen Themen der Kommunikation, des Miteinanders, des Lernens, also alle möglichen Themen werden da aufgegriffen. Und tolle, beispielhafte Geschichten entstehen dazu, wo sich jeder wirklich aus der Erfahrung heraus einbringen kann. Daraus entstehen diese Beiträge. Und letztendlich wollen wir da wirklich für mehr Verständnis der anderen Generation sorgen und diese Transparenz, die wir damit schaffen wollen, zu verstehen, warum die andere Generation eigentlich so tickt. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die sind damit eben groß geworden. Es sind Helikopterkinder. Die Eltern haben ihnen die Entscheidung abgenommen. Und die sind eben freiheitsliebend und die wollen verreisen und die wollen eben nicht so, wie wir es kennen, 40 Stunden an 5 Arbeitstagen arbeiten. Die wollen remote arbeiten. Für mich und uns, ich nutze mittlerweile auch die Möglichkeit, mobil zu arbeiten von unterwegs und ich sitze im Zug und kann auf meinem Smartphone E-Mails bearbeiten. Das war ja vor 20, 25 Jahren undenkbar. Für die ist es selbstverständlich und für die, die noch 10 Jahre älter sind, die immer noch keinen Laptop unterwegs benutzen, Andreas, du sagtest das eben, die schon 20 Jahre im Außendienst arbeiten und sich da immer erfolgreich gegen wehren konnten, die müssen eben verstehen, wo die Sinnhaftigkeit liegt, wo die Vorzüge liegen und letztendlich, dass das umgesetzt und genutzt werden muss, sonst haben die ein Problem. Und darüber reden wir, damit beschäftigen wir uns und das aus beiden Perspektiven. Einmal junge Menschen, etwa 1/4 der Autorinnen und Autoren sind junge Menschen der Generation Z und etwa 3/4, also deutlich mehr, in unserem Alter und berichten dann über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Und auch die etwas Älteren, die dort Beiträge schreiben, berichten durchaus über positive Erlebnisse mit jüngeren Generationen. Also es ist nicht, dass mit dem Finger auf die anderen gezeigt wird, sondern ganz im Gegenteil. Es wird auch über die Erlebnisse des Miteinanders der jüngeren Generation, wie höflich, wie hilfsbereit, wie unterstützend und wie verständnisvoll die andere Generation sein kann. Und genau darum geht es, das aufzudecken und darüber zu berichten, weil nicht alle schlecht sind, so wie die Mythen es annehmen lassen, sondern auch was Technik angeht, um mal eine Lanze zu brechen für die 50+. Also ich bin seit 3 Jahren auf LinkedIn sehr aktiv. Mittlerweile würde der eine oder andere behaupten, ich bin da ein Experte. Ich gebe da online Interviews, wie man für mehr Sichtbarkeit sorgt. Ja. Das ist auch nicht der Klassiker, dass jemand aus unserer Generation auf Social Media als Experte wahrgenommen wird. Eigentlich verbindet man damit ja gerade die jüngeren Menschen, die sich da tummeln und die damit groß geworden sind. Und das ist der Beleg, dass das nicht stimmt, sondern diese 3/4 der Autoren, die auf LinkedIn unterwegs sind, das sind ja alles welche, die verstanden haben, wie wichtig es ist, auf Social Media aktiv zu sein.
Absolut, da bin ich absolut bei dir. Genau, es ist tatsächlich ist es auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Und was du gerade auch schon sagtest, es ist, und das ist das Schöne auch bei dem Brückenbrauer-Projekt, es wird immer mit Respekt über die andere Generation auch gesprochen. Ja, und ich glaube tatsächlich, ich habe ja vorhin dieses Video erwähnt, was ja auch viral ging, was ja auch immer sehr gebasht wurde. Und ich gebe offen zu, ich habe mich über dieses Video auch schon amüsiert, ja. Aber es ist natürlich schon spannend, oder ich glaube, es ist eben auch immer das Gleiche, was dann gezeigt wird, um einfach zu sagen, so, ich will hier polarisieren, also es ist, ich bin ja so ein Psychofreund, wie du weißt, ja, ich beschäftige mich ja gerne auch schon mal mit Sprache, mit Kommunikation und auch mit Framing, und ich glaube, hier ist tatsächlich auch so ein bisschen, ich kann schon manipulativ steuern, indem ich halt immer wieder die gleichen Dinge rauspresse, wenn ich irgendwas schlecht machen möchte. In dem Fall vielleicht lässt du nur eine Generation, dann haue ich halt eben immer die gleichen Videos raus. Was aber eben nicht heißt, dass die Realität auch wirklich so aussieht. Auch da muss man, glaube ich, eben gucken, wie bewerte ich das selber oder wie bewertungsfrei gehe ich einfach auf sowas ran und wie sehe ich sowas im Gesamtkontext. Und es ist wie überall, es gibt immer auch in allem auch schwarze Schafe. Das ist wie in verschiedenen Branchen. Ja, ich bin ja nun mal Vertriebler und Vertriebler sind ja generell immer irgendwie mit dem Staubsauger unterwegs, egal was du vertreibst. Für viele Menschen tatsächlich leider immer noch so. Ja, da muss man einfach mal open-minded sein. Was mich jetzt hier noch interessieren würde tatsächlich, weil du hast es gerade schon angesprochen, wir haben die LinkedIn-Community. Das sind in der Regel Leute, die selber auch schon eine gewisse Aktivität zeigen, die sich der Bedeutung von Social Media auch bewusst sind, zumindest im Dunstkreis LinkedIn, vielleicht die anderen Sachen nicht unbedingt nutzen. Erreichen wir damit, oder wenn wir sagen wollen, wir wollen eine Lanze brechen dass wir als Boomer, ja, dass wir eben immer noch modern sind, erreichen wir damit die Richtigen oder sprechen wir eigentlich sowieso die nur an, in Anführungsstrichen, die es sowieso wissen? Das heißt, die Frage ist, wird so ein Thema irgendwann auch nochmal außerhalb von LinkedIn aufgespielt? Oder du hast ja auch schon gesagt, du bist in Podcast unterwegs als Gast, heute reden wir ja auch darüber. Du hast ja auch schon Vorträge gehalten, da geht es natürlich auch um Leadership. Wird das Thema Generationen, treffende Generationen oder Brückenbau auch mal Vortragsthema sein? Oder machst du es sogar schon an manchen Positionen oder Situationen jetzt außerhalb der AOK, nenne ich es mal ganz einfach?
Also, ob es die Richtigen erreichen, ist natürlich eine große und bedeutende Frage. Zumindest die, die auf diesem Business-Netzwerk LinkedIn sind, die erreichen wir, wenn es gut läuft. Du sagtest eben, wenn ein Beitrag viral geht, wenn er eine hohe Reichweite, eine hohe Sichtbarkeit hat, durch Teilen, dass man in seinem eigenen Netzwerk einen Beitrag beispielsweise selber nochmal teilt, dadurch erreicht man dann möglicherweise Menschen, die man als Verfasser eines Beitrages selber nicht erreicht hätte. Und dadurch, dass dann kommentiert wird, dass interagiert wird und geliked, pusht man Beiträge und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das viele andere Menschen sehen und selber angezeigt bekommen in ihrem Feed, sehr groß. Und es sind mehr und mehr auch junge Menschen der jungen Generation auf LinkedIn unterwegs. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie so etwas auch mal lesen und vielleicht auch dranbleiben und sich einen Beitrag nicht einfach wegwischen, sondern komplett durchlesen, die wird immer größer, je häufiger so etwas eingespielt wird. Und also ich bin da sehr optimistisch, dass wir da mehr und mehr Menschen mit erreichen. Und wichtig ist ja auch, die Generation, die 3/4 der 50-plus und Boomer, die da sehr aktiv sind, die haben ja jeden Tag persönlich und offline mit diesen Menschen zu tun. Also ich habe jeden Tag, wenn ich im Büro und in der Firma bin, mit Menschen, mit Auszubildenden, mit jungen Berufstätigen in meinem Umfeld zu tun. ob es in Teamrunden der Fall ist, ob ich mit denen telefoniere oder hier in meinem engeren Umkreis. Und da erlebe ich diese Generation ja tagtäglich. Und das geht allen anderen, die diese Beiträge schreiben und die die Beiträge lesen, genauso. Die führen ja alle ein Offline-Leben und können dort Vorbild sein, können das, was sie hier sich informiert haben, anwenden, können sich anbieten, können nett und höflich sein und können eben auch Verständnis aufbringen für die andere Generation. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, ja, wir können etwas verändern. Zum einen online auf LinkedIn, dadurch, dass es gelesen wird, und offline das Gelernte und Erlebte, was wir hier interessiert lesen, in der Praxis, im normalen Leben entsprechend anwenden. Das geht.
Okay, das klingt gut. Also das war so ein bisschen das, was ich mir auch vorgestellt hatte. Jetzt sind wir ja, oder während wir hier reden, ist ja gerade die vierte Staffel, wie wir Netflixer sagen würden. auch das, ne, Thema der Generation. Mittlerweile es ist das Streaming ja auch in allen Generationen. Also auch meine Schwiegermutter mit Ü70 macht das. Ja. Wir sind jetzt gerade mitten in der vierten Staffel. Weißt du, ob es eine fünfte schon geben wird?
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Was man nicht unterschätzen darf, auch wenn mein Beitrag, den ich da bringe, darauf beschränkt ist, dass ich montags die vorher eingesammelten Wunschthemen zur Verfügung stelle, in geclusterter und selektierter Form. Da geht es immer um Themenschwerpunkte. Das findet Montag statt, aber es muss eben auch anständig im Layout sein, es muss anständig recherchiert und aufgestellt und aufgeschrieben sein, damit viele Menschen die Spannung erleben wollen und das Interesse haben, sich dazu dann letztendlich zu äußern und selber etwas zu schreiben als Autor. Und letztendlich ist meine größte Herausforderung, dass ich keinen der einzigen Beiträge, die dort geteilt werden, verpassen darf. Das ist die größte Schwierigkeit. Ich möchte natürlich jedem auch Aufmerksamkeit schenken, der dort sich eingebracht hat und Zeit fürs Schreiben aufgewendet hat, dass ich dann entsprechend wertschätzend selber like und etwas kommentiere. Und letztendlich dann am Wochenende fasse ich immer in einer Zusammenfassung einen Wochenrückblick zusammen. Und da verlinke ich dann alle Stories, die in der vergangenen Woche geliked und geteilt wurden. Und das sind, am letzten Wochenende musste ich 5 Mal etwas teilen, um die 47 Beiträge von 34 Autoren gebührend zu würdigen. Ich bedanke mich dann immer, dass sie teilgenommen haben und in der Community und dieser Gemeinschaft der Hashtag Brückenbauer der Generation sind mittlerweile ja so viele Leute unterwegs, die mir beispielsweise folgen und dadurch, dass ich es teile, dann nochmal diese Zusammenfassung der vergangenen Woche und die jeweils 10 Autorinnen und Autoren mit ihren Beiträgen lesen können. Und wenn ich das so sage, dass ich 5 Beiträge teilen musste, dann bedeutet das, dass im besten Fall die Interessierten 5 Beiträge von mir gelesen haben mit den ganzen Verlinkungen und sich dann 47 Beiträge bis zu 3000 Zeichen, das ist ja das Maximale, was man bei LinkedIn teilen kann, gelesen haben. Und dann muss man sagen, da liest jeder jedes Wochenende, wenn er da aufmerksam mitmacht, ein kleines Buch.
Das ist so. Also ich habe ja selber, und da wusste ich noch nicht, dass noch mehr Nachrichten von dir kommen, oder dass am Ende 47 sind. Ich habe ja selber am Samstag, glaube ich, geschrieben, Mensch, dann spare ich mir am Sonntag einfach mal die Sonntagszeitung und lese die Beiträge, die ich noch nicht gelesen habe, hinterher. Und das einfach mal als Dankeschön auch in deine Richtung, denn dass du das Ganze auch nochmal zusammenfasst, dich damit beschäftigst. Das ist ja, wenn man das jetzt sich auch mal wirklich bewusst macht, so wie sich das Ganze auch entwickelt hat, das ist ja auch eine Zeit, die du da investierst, die du für andere Dinge nicht hast, um die ganze Sache weiter nach vorne zu tragen, um aber natürlich auch wirklich jeden zu erwähnen. Du musst dich mit den Beiträgen auseinandersetzen und das ist auch natürlich eine Respektbekundung gegenüber jedem einzelnen Autor, der mit dabei ist. Und das ist, auch wenn man so eine Idee hatte, ist definitiv nicht selbstverständlich. Und das muss hier an dieser Stelle auch einfach mal erwähnt werden.
Volker. Ja, vielen Dank.
Gerne. Du, Volker, ich würde sagen, auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr, Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörer. Wir werden uns hoffentlich nochmal zusammensetzen und dann über Leadership reden, was ja dein Thema ist. Vielleicht auch über Corporate Influencing, weil das hätten wir jetzt auch noch irgendwie mit reinnehmen können, die Influencer-Rolle. Aber ich glaube, das wird wirklich unseren Rahmen sprengen. Gibt es irgendein finales Statement zum Thema Brückenbauer der Generation, zu irgendwas anderem, wo du sagst, Mensch, also ich stelle keine Abschlussfrage, sondern ich gebe sozusagen, gut, also die allerletzten Worte habe natürlich wie immer ich, aber ansonsten gebe ich dir sozusagen nochmal die letzte oder die letzten Worte, das letzte Statement der Folge. Du kannst machen, was du möchtest, du kannst was zitieren, du kannst Gedanken äußern, es ist mir Jacke wie Hose.
Seid offen den anderen Generationen gegenüber, seid wissbegierig, lebenslanges Lernen wird niemals enden, sei bereit, andere Meinungen zu hinterfragen und zu akzeptieren. Es gibt für alles einen Grund. Und mit Hashtag Brückenbau der Generation schaffen wir Transparenz und Verständnis in der Hoffnung, dass es fruchtet und dass man die anderen Generationen einfach besser versteht.
Das sind sehr schöne Worte. Danke dir. Wer den Volker erreichen möchte, wir werden natürlich das LinkedIn-Profil und auch den Hashtag in die Shownotes reinpacken. Volker, ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir alles, alles Gute und ich denke mal, die aktuelle Staffel der Brückenbauer wird auch in den nächsten Wochen noch sehr erfolgreich sein. Wir werden schon sehr, sehr kurz nach unserer Aufzeichnung hier ausstrahlen, das heißt also auch noch im Rahmen der Staffel sozusagen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, liebe Zuhörer. Euch eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.